SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Leben unter Beschuss, Stimmen aus dem Gazastreifen. Angst um Espiritu Santo, in Portugal droht eine neue Bankenkrise. Bald ausgechillt. In Zürich gibt's immer weniger Spatzen. Um 13 Uhr statt Tagesgespräch das Kriminal einmal eins. Diese Woche Michael Thali, Rechtsmediziner. Teil 5, der Tod und das eigene Leben.
Man wird irgendwie als Rechtsmediziner, wenn man viele so vielleicht Sachen sieht, Gewalt oder Schicksalshaft, sieht man eigentlich auch, was man am Leben hat.
Michael Thali im Kriminal einmal eins, um eins. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Andrea Abbühl.
Beim jüngsten Gewaltausbruch in Nahost hat es erneut Todesopfer gegeben. Nach palästinensischen Angaben starben im Gazastreifen bei den israelischen Luftangriffen bis jetzt über 90 Menschen. Aus dem Gazastreifen wurden wieder Raketen auf israelisches Gebiet abgeschossen. Und erstmals wurde Israel auch aus Libanon mit Granaten beschossen. Berichte über Schäden oder Opfer liegen nicht vor. In der Schweiz bekommt ein Straftäter eine finanzielle Wiedergutmachung für die menschenrechtswidrigen Bedingungen, unter denen er in Haft war. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Mann wurde 12 Tage in einer fensterlosen Zelle festgehalten, die dauernd beleuchtet war. Der Häftling sei in eine Leidens- und Erniedrigungssituation versetzt worden. Dafür müsse er mit 50 Franken pro Tag entschädigt werden, urteilten die Richter. Der ETH-Rat hat Sarah Springman zur neuen Rektorin der ETH Zürich ernannt. Sie tritt ihr Amt nächstes Jahr an und wird Nachfolgerin von Lino Guzzella, der Präsident des ETH-Rats wird. Springman ist 57 und Britin. Seit Ende der 90er Jahre ist sie ordentliche Professorin für Geotechnik an der ETH. Die portugiesische Grossbank Espírito Santo hat auf Spekulationen reagiert, sie habe zu wenig Kapital. Das Kapital der Bank habe zum Ende des ersten Quartals über den Mindestanforderungen gelegen, teilte Espírito Santo mit. Seither habe sie zudem weiteres Geld aufgenommen. Die Bank ist die zweitgrößte in Portugal und wichtig für die heimische Wirtschaft. Die Aktien von Espírito Santo waren gestern aus dem Handel genommen worden. Der Kurs war in den letzten zwei Wochen deutlich gesunken. Der Deutsche Bundesrat hat den Weg freigemacht. Ab dem nächsten Jahr gilt in Deutschland ein gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Ausgenommen von dieser Regelung sind Jugendliche unter 18 Jahren, Praktikanten sowie Langzeitarbeitslose. Letztere haben, sobald sie wieder arbeiten, erst nach 6 Monaten Anspruch auf den Mindestlohn. Dieser wird ab 2016 alle 2 Jahre überprüft. Wegen der Gewalt im Osten der Ukraine fliehen immer mehr Menschen nach Russland. Russland zeigt sich besorgt. Präsident Wladimir Putin habe mit dem Nationalen Sicherheitsrat über die Lage der Flüchtlinge gesprochen, teilten die russischen Behörden mit. Laut ihren Angaben haben bereits Hunderttausende Ukrainer Zuflucht in Russland gesucht. In mehreren Grenzregionen zur Ukraine wurde der Ausnahmezustand verhängt. Der Tropensturm Noguri hat an Kraft verloren. An Japans Hauptstadt Tokio und am havarierten Atomkraftwerk Fukushima ist er vorbeigezogen, ohne größere Schäden zu verursachen. Wie ein Sprecher der Betreiberfirma sagte, konnte beim AKW normal weitergearbeitet werden. Es war befürchtet worden, dass der Sturm den Kampf gegen das verseuchte Kühlwasser erschweren könnte. Das Wetter. Am Nachmittag zeigt sich im Flachland kurz die Sonne. Es gibt auch noch einige Regenschauer, besonders in den Voralpen und in Graubünden. Im Süden scheint oft die Sonne. Morgen wird es teils sonnig, teils bewölkt. Regenschauer und Gewitter sind vor allem am Nachmittag und Abend sowie in den Bergen zu erwarten. Die Temperatur erreicht morgen im Norden rund 23 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 26 Grad. Jedoch sind auch Gewitter möglich.
Und mit diesen Themen geht's im Rendezvous weiter. Die Finanzmärkte haben wieder einmal ziemlich Stress. Stressen tut sie eine Bank in Portugal. Ausverkauf zum Schnäppchenpreis. Slowenien privatisiert auf Teufel komm raus.
Everything is wrong with this project.
Dann einsamer Spatz. Im herausgepützelten Zürich schrumpfen die Vogelbestände.
Ein bisschen mehr Dreck. Unser Sauberkeitswahn geht manchmal ein bisschen zu weit für die Natur.
Schließlich Fußballweltmeister kommen und gehen. Sepp Blatter bleibt FIFA-Präsident. Doch zuerst die angespannte Lage im Nahen Osten. Israel und die Hamas. Beide Seiten versuchen sich gegenseitig mit Raketen und Bomben in die Knie zu zwingen. Dazwischen steht die Zivilbevölkerung. In Israel bringen Sirenenalarme den Alltag durcheinander. Auf der anderen Seite die Bevölkerung im Gazastreifen. Seit Anfang Woche lebt sie praktisch unter Dauerbeschuss. Gegen 1000 Angriffe hat die israelische Armee seit Anfang Woche geflogen im schmalen und überbevölkerten Küstenstreifen und tötete dabei fast 100 Menschen, Aktivisten der Hamas, aber auch Unbeteiligte. Das schürt die Wut. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann mit Stimmen aus Gaza.
Samuel Ajrami ist kein Freund der radikal-islamischen Hamas. Der palästinensische Journalist in Gaza-Stadt arbeitete als Korrespondent für das israelische Fernsehen, als das im Gazastreifen noch möglich war. Doch es fällt ihm schwer, noch die nüchterne Distanz zu wahren angesichts dessen, was er in den letzten 4 Tagen im Gazastreifen gesehen hat. Die Krankenwagen mit heulenden Sirenen, die Trümmer, die Verzweiflung von Angehörigen gebeugt über tote Kinder in den Leichenhallen der Spitäler. Es stimmt, die israelische Armee gab Vorwarnungen ab, bevor sie Wohnhäuser beschoss, sagt der Journalist. Eine Großfamilie im südlichen Gazastreifen aber habe gestern gerade mal 3 Minuten Zeit gehabt, um ihren verschachtelten Wohnkomplex in der Enge des Flüchtlingslagers zu räumen. Viel zu wenig, um alle 35 Menschen vom Kleinkind zur Großmutter in Sicherheit zu bringen, bevor das israelische Geschoss einschlug. Israel wirft der Hamas auch vor, sie missbrauche Zivilisten gezielt als menschliche Schutzschilde. Dafür gibt es tatsächlich Hinweise. Doch was beschützte die Gruppe von Männern, die in einem Strandcafé ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft schaute und dort von einer Granate getroffen wurde, fragt sich Samuel Ajrami. Fast 100 Menschen wurden bisher im Gazastreifen getötet, die Mehrheit Zivilisten, sagen die palästinensischen Rettungsdienste. Hunderte mehr wurden verletzt.
All over the streets of the downtown, the Gaza City. Nobody's there.
In Gaza-Stadt seien die Straßen leer, die Menschen hätten Angst. Nur am Nachmittag vor den Brotausgabestellen sehe er viele Menschen beisammen, sagt Ajrami, oder an Beerdigungen, wo die Toten als Helden des palästinensischen Widerstands gefeiert werden, nicht nur von den Anhängern der militanten Gruppen. Die islamistische und israelfeindliche Hamas war vor 8 Jahren vom Volk gewählt worden, als die saubere Alternative zur durch und durch korrupten Fatah des früheren Palästinenserpräsidenten Arafat. Aber sie hat es nicht geschafft, die Not der Bevölkerung zu lindern, die israelische Wirtschaftsblockade zu beenden. Im Gegenteil, die Armut im Gazastreifen ist sogar noch größer geworden, seit auch die ägyptische Regierung mit der Hamas gebrochen hat, weil diese mit den Muslimbrüdern verbunden sei.
Nobody can criticize now.
Aber unter israelischem Bombardement verstumme jede Kritik, sagt der Journalist Samuel Ajrami resigniert. Das sei früher so gewesen, das sei jetzt nicht anders und die Hamas wisse das ganz genau. Sie liefere sich mit der anderen großen militanten Bewegung im Gazastreifen, dem islamischen Dschihad, einen eigentlichen Wettstreit im Beschuss israelischer Ortschaften. Je weiter weg vom Gazastreifen das Ziel, umso größer der Propagandaerfolg. Und viele Leute sehen den Beschuss Israels als legitime palästinensische Reaktion auf den Tod ihrer Angehörigen im Gazastreifen. Jassim Al-Shawa besitzt eine Druckerei in Gaza-Stadt. Doch seit 3 Tagen ist sie geschlossen. Zu gefährlich, sagt der Geschäftsmann. Von seiner Wohnung im Hochhaus beim Hafen von Gaza-Stadt aus überblickt Al-Shawa den Strand. Abends flanierten dort jeweils viele Menschen. Seit Dienstag aber ist auch diese Gegend wie ausgestorben. Al-Shawa unterstützt weder die Hamas noch die Fatah, nur Palästina, seine Heimat, sagt der Geschäftsmann. Warum aber diese Wut auf den großen Nachbarn, auf Israel, die den Extremisten den Nährboden gibt?
Basically, people living in Gaza have their life 100% controlled by Israel. They have us by the throat.
Israel hat Gaza im Würgegriff, sagt Al-Shawa. Es kann Nahrungsmittel, Medizin, Windeln, was immer reinlassen oder nicht, wie es will, den Strom reduzieren oder kappen, den Benzinhahn zudrehen oder nicht. Solange sich daran nichts ändert, werden immer Leute zu verzweifelten Maßnahmen greifen und mit allen denkbaren Mitteln versuchen, Israel zu schaden, ist Al-Shawa überzeugt. Die israelische Regierung bestreitet diese Lesart des Konflikts. Sie sieht sich einem Terrorregime gegenüber in Gaza, das Israel vernichten wolle. Im Norden des Streifens kursieren Gerüchte nun auch über eine bevorstehende israelische Bodenoffensive. Die Familien im Gebiet nahe der Grenzmauer wurden gestern aus Israel per SMS aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, sagt Ashrami. Israelische Propaganda oder Vorzeichen eines tatsächlichen Einmarsches? Sicher nur, es hat die Angst noch verstärkt in dem übervölkerten Palästinensergebiet, aus dem es auf keiner Seite einen Tränen gibt. Ägypten hat zwar seinen Grenzübergang im Süden in Rafah gestern geöffnet, aber nur für Verwundete und ägyptische Staatsangehörige, nicht für palästinensische.
Stimmen aus Gaza im Beitrag von Philipp Scholkmann. Es schien, als hätten die Politik und die Europäische Zentralbank die Finanzkrise in den Griff bekommen. Und jetzt das. Eine Bank in Portugal, die Banco Espírito Santo, versetzte diese Woche die weltweiten Finanzmärkte in Unruhe. Nun ist aber Portugal ja nicht gerade das Zentrum der europäischen Finanzwelt. Ich fragte Wirtschaftsredaktor Jan Baumann, warum kann eine einzelne portugiesische Bank die Finanzwelt trotzdem dermaßen beunruhigen?
Ja, man hatte eigentlich das Gefühl, die Politik hat diese Finanzkrise langsam in den Griff bekommen. Es wurde ja auch sehr viel unternommen. Man hat die Kapitalvorschriften verschärft. Man hat begonnen, ein System aufzubauen, mit dem man dann Banken, die nicht mehr gesund sind, aus dem Verkehr ziehen kann, ohne dass das Finanzsystem dann grundsätzlich erschüttert wird, wie das in der Finanzkrise der Fall war. Also eigentlich war man der Meinung, man hat schon viel getan und trotzdem genügt jetzt dieses einzelne Ereignis, um wieder für große Unruhe zu sorgen.
War denn die Finanzwelt etwas naiv? War sie zu blauäugig?
Nein, und zwar darum nicht, weil die Europäische Zentralbank mit ihrer Politik des billigen Geldes die Probleme eigentlich verdeckt hat. Das heißt, die Banken haben günstig Geld bekommen, das sie ausgeben konnten für Kredite. Das ist zum Teil auch geschehen. Auf die gleiche Art und Weise hat man aber auch die Banken, die eben ernsthafte Probleme haben, künstlich am Leben erhalten.
Was ist denn, Sie haben das skizziert, einerseits da die EZB mit ihrem billigen Geld ist ein Problem. Was ist denn das Kernproblem dieser ganzen Geschichte?
Das Kernproblem sind eigentlich faule Kredite, also Kredite, die immer noch in den Büchern der Banken stehen, die man einfach so mitschleppt, ohne dass man sie abschreibt. Wenn man sie abschreibt, dann muss man ja den Verlust realisieren, dann muss man zugeben, ja, das ist eigentlich nichts mehr wert. Und das können sich eben gerade diese schwächeren Banken in Europa gar nicht erlauben.
Also die würden untergehen, wenn sie diese Abschreiber dieser faulen Kredite machen müssten?
Die müssten entweder untergehen oder die müssten zusätzliche Staatshilfe beanspruchen.
Das tönt nach einer Radikalkur.
Ja, so eine Sanierung, das wäre eine Radikalkur. Im Extremfall heißt das, dass man die Bank schließen muss. Das andere Mittel wäre, dass man nochmal Geld einschießt vom Staat.
Und das wären dann wieder hohe Beträge. Diese Espírito Santo in Portugal, das ist ja jetzt ein Einzelfall. Muss man, kann man davon ausgehen, dass es noch mehr solche Einzelfälle gibt in Europa?
Ja, davon muss man ausgehen. Das wissen eigentlich alle. Das weiß auch die Europäische Zentralbank, die ja im Herbst die Aufsicht übernimmt über die wichtigsten Banken in der Eurozone, in Europa. Und darum führt jetzt diese Europäische Zentralbank auch einen Stresstest durch, einen Gesundheitscheck für alle wichtigen Banken. Und da werden dann schon noch einige Probleme ans Tageslicht kommen.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Jan Baumann im Rendezvous. Was ist nur mit Slowenien los? Am Wochenende ruft der Staat zu vorgezogenen Parlamentswahlen, weil die Mitte-Links-Regierung vorzeitig abtreten musste. Das Land entging unter ihr nur knapp einer Bankenpleite, dank Milliarden aus der Staatskasse. Geld, das die Regierung hatte, weil sie Staatsbetriebe verkaufte. Jetzt zahlen die Bürgerinnen und Bürger die Zeche der wundersamen Rettung. Mit höheren Steuern, tieferen Löhnen, weniger Stellen. Die Slowenen sind unzufrieden. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Verloren stehen sie herum auf dem großen Platz vor der Mercator-Filiale in Šiška im Norden Ljubljanas. Es sind kaum 3 Dutzend Angestellte des Detailhandelsriesen, die hier protestieren. Mercator, diese slowenische Migro, wird von den Eigentümern den Staatsbanken verkauft. Weder der Bäcker noch die Kassiererin noch der Gemüseverkäufer wollen etwas sagen. Nur Milan, ein Ehemaliger, der aus Solidarität mit seinen Ex-Kollegen hierher gekommen ist.
They are saving themselves.
Die schauen nur für sich, die slowenischen Banken. Es kümmert sie nicht, was mit dem Personal passiert, mit den Zulieferern, dem ganzen Betrieb. So ist das.
So it's dangerous, but we'll see.
Mercator mit gegen 4.000 Angestellten und Tausenden von Zulieferern geht an eine kroatische Kette. Zum Verkauf stehen im Weiteren der Flughafen von Ljubljana, Banken, die Telekom, eine Reihe Fabriken oder die Fluglinie Adria. Nach der teuren Rettung der Banken und um einen weiteren Anstieg der Schulden zu vermeiden, entschied die Regierung im letzten Jahr, 15 Staatsfirmen zu verkaufen. Ein Fehler, meint dazu Jože Menzinger, der erste Finanz- und Wirtschaftsminister des Landes nach der Unabhängigkeit.
This is more or less a kind of ideological privatization.
Das Ganze ist reine Ideologie. Man privatisiert um der Privatisierung willen. Slowenien hat keine Budgetprobleme, jetzt aber erhält man aus diesen Verkäufen ein paar Millionen, aber verliert jeglichen Einfluss auf die Wirtschaft. Das Resultat dieser Verkäufe wird eine Katastrophe sein und der slowenischen Wirtschaft auf lange Sicht schaden. So fürchten etwa die slowenischen Bauern, dass Mercator künftig in Kroatien einkauft. Es sind meist ausländische Fonds oder direkte Konkurrenten, die sich die vielen Stücke der slowenischen Wirtschaft sichern. Sie können auf tiefe Preise warten. Slowenien hat sich für die Verkäufe gegenüber der EU verpflichtet, was auch den Appetit ausländischer Banken in Slowenien anregt, wie Stefan Vauti von der Unicredito einräumt.
Alle Banken sind überkapitalisiert. Wir haben fast alle über 15% Eigenkapitalquote. Und der Staat muss sparen, das heißt, es gibt zu wenig Infrastrukturprojekte. Es ist sehr schwierig, langfristig profitabel zu bleiben. Eine Möglichkeit sind Privatisierungen. Wenn sich gute Okkasionen begeben zum richtigen Preis, wieso nicht? Aber auch das sollte man eher beschränkt machen.
Geld genug ist vorhanden und rar die Investitionsmöglichkeiten. Ausverkauf staatlicher Firmen zum Schnäppchenpreis ist dann auch die Angst der Gewerkschaften, auch wenn sie nicht grundsätzlich gegen Privatisierungen sind.
We agree that privatization must go on, but
der Gewerkschaftsbund, so Paul Evrohovec, sei im Prinzip mit den Privatisierungsplänen der Regierung einverstanden, aber nicht ohne Bedingungen. Die neuen Besitzer sollten die Arbeitsplätze und die Firmen erhalten, so Evrohovecs Forderung, aber er wisse, dass das nicht so komme. Die Krise und ihr geringer Widerstand gegen die Privatisierungen haben die Gewerkschaften und die Mitte-Links-Regierungsparteien geschwächt. Matthäus Frangisch von den Sozialdemokraten gibt zu, dass man viele Anhänger enttäuscht hat.
Social Democrats oppose privatization.
Wir waren eigentlich gegen die Privatisierungen, so Frangisch, aber wir waren in der Finanzkrise zur Zustimmung verdammt, weil der internationale Druck zu groß war. Es war eine der entscheidenden Weichenstellungen, sonst wäre die Koalition schon früher zerbrochen. Es sind genau diese Widersprüche zwischen politischen Versprechen und realer Praxis, die die slowenischen Bürgerinnen und Bürger verärgern und von den Parteien ja der Demokratie wegtreiben. Auch Milan, den Rentner.
Everything is wrong with this project.
Es ist alles falsch hier. Die Politik versagt komplett. Nur die Finanzlobby, das Kapital, entscheidet, unbesehen, ob das gut ist für die Firma oder die Beschäftigten.
For workers also.
Und so erstaunt es nicht, dass am kommenden Sonntag in Slowenien laut Umfragen die Wahlbeteiligung von letztmals 65% auf noch einen Drittel sinken soll.
Der Hausspierling oder wie wir in der Schweiz etwas weniger gestellt sagen, der Spatz. Unauffällig braun-graues Federkleid, kein wirklich virtuoser Sänger und auch vom Charakter her nicht ganz einfach.
Der Spatz ist frech, der Spatz ist frech. Er pickt alles, wo er findet, er pickt alles, wo er findet. Er pickt alles auf.
Aber, was viele nicht wissen, der Spatz, der sich wie kein anderer an die Lebensweise der Menschen in den Städten angepasst hat, der Spatz ist genau dort seit Jahren auf dem Rückzug. In Zürich, das sagen Schätzungen, ist der Bestand in den letzten 20 Jahren um 40% zurückgegangen. Warum das? Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz mit Antworten.
Dieses Chilp, Chilp, wie der Vogelkundler es beschreibt, ist der Spatzenruf. Hier in den Hecken am Rand der Pestalozzi-Wiese an der Bahnhofstraße chilpt's noch gewaltig. In den akkurat geschnittenen Eiben- und Buchsbaumstauden fühlt sich der Spatz wohl.
Der Spatz, der braucht einfach wirklich so Hecken, dichte Hecken mit einheimischem Gehölz.
Weil er hier reichlich Samen und Insekten findet, zum selber fressen oder der Brut verfüttern. Zudem könne er sich in der Hecke vor den vielen Stadtkatzen verstecken. Sie seien mitverantwortlich für die Abnahme der Spatzenschar, sagt Thies Schenkte. Er ist städtischer Wildhüter und mit seiner grünen Hose, der grünen Jacke, dem grünen Hut und dem Dackel an der Leine ein etwas überraschender Anblick hier mitten in Zürich. Vögel sind sein Spezialgebiet und er ist froh, dass wenigstens die Pestalozzi-Wiese noch eine Spatzenoase ist. Denn es gab den Plan, hier die Hecken zu roden und die Wiese zu vergrößern, damit es mehr Platz für die Leute gibt, die hier mittags ihr Sandwich essen. An den Sandwich-Brosamen hätten die Spatzen zwar auch Freude gehabt, aber Brot ist für sie nicht gut, macht sie dick, träge und krank. Die Hecke hier ließ die Stadt schließlich stehen, aber meistens kommt es anders. Wo saniert, aufgewertet wird, verschwinden Hecken oder, genauso schlimm, es werden falsche, neue gepflanzt, solche, die hier nicht heimisch sind. Kirschlorbeerhecken zum Beispiel, beliebt, weil immergrün, pflegeleicht und billig. Aber, sagt Wildhüter Schenkel,
der Kirschlorbeer, der ist, man könnte sagen, eine ökologische Wüste. Und es kann eigentlich kein Tier kann etwas anfangen damit. Es fehlt dann eben auch die Nahrung da drin, es fehlen dann eben die kleinen Insekten, die da drin wären.
Immer seltener werden in der Innenstadt auch Brachestellen, wo der Spatz sich, wie er das so gerne macht, im sandigen Boden suhlen kann. Zu wenig Dreck hat es dem Spatz auch an den herausgeputzten Hausmauern, wo keine Spinne und kein Tausendfüßler, also nichts zum Fressen mehr, herumkriecht. Der Wildhüter fordert darum
ein bisschen mehr Dreck. Unser Sauberkeitswahn geht manchmal ein bisschen zu weit für die Natur.
Was dem Spatz den Lebensraum nimmt und seine Nahrung dazu, beides zusammen hat viel dazu beigetragen, dass es in Zürich heute etwa 40% weniger Spatzen gibt als noch in den 90er Jahren. Was tun? Natürlich zwingt die Stadt niemandem eine dreckige Fassade auf, aber bei Neubauten macht sie schon mal Vogelschutzauflagen und allgemein suchen Thies Schenkel und seine Leute das Gespräch mit den Hausbesitzern.
Und versuchen sie in dem Sinne zu beeinflussen und zu sagen, lass doch das so oder könntest das so umgestalten oder wie auch immer.
Im Gespräch ist Thies Schenkel zurzeit zum Beispiel mit der SBB, denn ihr gehört eine andere Spatzenoase, nur ein paar Flügelschläge von der Pestalozzi-Wiese entfernt. Die Gleishalle im Hauptbahnhof. Hier wohnen Spatzen, weil im Taktfahrplan für sie sozusagen das Buffet auffährt.
Wenn die Züge ankommen, dann sind die Lokomotiven vorne sind eigentlich voll mit toten Insekten, die da hängen geblieben sind. Und dann sieht man auch die Spatzen, wie sie dann gehen und die Insekten abpicken.
Aber auch im Hauptbahnhof wird es schwieriger für die Spatzen, weil sie mit ihrem Kot die Perrons dreckig machen und manchmal auch einen Bahnkunden treffen, macht die SBB die Kabelkanäle im Dach dicht, wo die Spatzen gerne nisten.
Und jetzt werden wir mit der SBB zusammensitzen und schauen, wo können wir Nisthilfen aufhängen, wo auch der Kot dann nicht stört, wenn er runterfällt.
Hier eine Nisthilfe bauen, dort eine Hecke stehen lassen. Spatzenschutz in der Stadt ist Detailarbeit. Und eine noch junge, denn lange blieb die Stadtflucht der Spatzen unter Europas Vogelexperten unbemerkt. Aber bringen die Bemühungen seither auch etwas? Thies Schenkel zögert.
Schwierig zu sagen, mal ganz sicher einen verlangsamenden Effekt. Oder vielleicht an gewissen Orten sogar einen Turnaround, dass es wieder besser wird, doch.
Spatzenschutz in Zürich, die Reportage von Cordin Vinzenz. Und gleich hier im Rendezvous Sepp Blatter, ein Mann und seine Mission. Doch vorher, weniger ist mehr, ist das Credo der Cleantech-Branche. Sie sorgt mit ihren Innovationen für weniger CO2-Ausstoß, weniger Abfall, weniger Ressourcenverschleiß. Die Branche wächst weltweit. Deshalb will Energieministerin Doris Leuthert, dass auch Schweizer Unternehmen am Wachstum teilhaben.
Da sind wir gut und da möchten wir auch von diesem zunehmenden Potenzial weltweit wirtschaftlich profitieren.
Sie, Bundesrätin Doris Leuthert, ist zurzeit mit einer großen Delegation in den USA, um Schweizer Unternehmen dort Türen zu öffnen. Denn der Cleantech-Markt wird in den USA je länger, desto wichtiger. USA-Korrespondent Beat Soltermann hat den Überblick.
Windturbinen und Solarzellen, Gebäudeisolationen und Luftfilter. Vieles passt unter den Begriff Cleantech. Nicolauer, der in Boston für die Exportorganisation Swiss Global Enterprise, die ehemalige OSEC, tätig ist, kennt den amerikanischen Cleantech-Markt sehr gut. Er sagt,
wir sprechen hier über einen Markt, der in die mehrfachen Milliardenbereich auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre hinausgeht.
Ein Markt der unbegrenzten Möglichkeiten, ist man versucht zu sagen, und einer mit Wachstumspotenzial, auch wenn die Schätzungen über das Ausmaß dieses Potenzials auseinandergehen. Doch der Trend, der zeigt in den USA nach oben.
The US has over the last 10 years or so seen almost 3 generations of clean tech.
Allein in den letzten 10 Jahren habe man in den Vereinigten Staaten 3 verschiedene Generationen von Cleantech Angeboten sehen können, weiß Professor Peter Adrians von der Universität Michigan. Zuerst sei die Hardware selbst im Zentrum gestanden, also eben die Windturbinen oder die Solarzellen. In einer zweiten Generation seien die Firmen einen Schritt weiter gegangen, hätten ganze Dienstleistungspakete angeboten, zum Beispiel ein Stromnetz, das erkennt, wohin, wann, wie viel Elektrizität geliefert werden soll. Es geht also nicht mehr bloß um Leitungen, sondern auch um Computer und Geräte, die die Nutzung der Leitungen effizient steuern. Zuletzt dazugekommen seien schließlich Datenprogramme, die herausfinden, wie natürliche Ressourcen noch effizienter genutzt werden könnten.
IT meets clean tech, right? That's essentially been the story of the last 3-4 years.
IT und Clean Tech aus einer Hand, nennt das Professor Peter Adrians. Wer es schafft, im Cleantech-Bereich nicht nur einzelne Produkte anzubieten, sondern ganze Dienstleistungspakete, hat laut Experten in den USA besonders gute Karten. Die Margen sind gut und die Privatwirtschaft fragt heute solche Pakete nach. Hardware, auch wenn sich dort weniger verdienen lässt, braucht es allerdings ebenfalls, gerade in einem Land mit einer derart veralteten Infrastruktur. Der Nachholbedarf ist riesig. In letzter Zeit haben größere Städte und diverse Bundesstaaten damit begonnen, ihre Stromnetze, Wasserleitungen und Klimasysteme zu erneuern. Allerdings, das Geld, welches für ein solches Upgrade zur Verfügung steht, ist vielerorts weiterhin sehr knapp. Und aus Washington ist keine große Unterstützung zu erwarten. Der Kongress ist blockiert und die staatliche Förderung von Cleantech-Projekten ist politisch umstritten.
Und vor eins noch das da. Egal ob Argentinien oder Deutschland Weltmeister wird, der eigentliche Meister der FIFA ist und bleibt Sepp Blatter. Auch nach dem Finalspiel vom Sonntag. Denn diese Prognose sei gewagt, im nächsten Mai wird er zum 5. Mal zum Präsidenten des Weltfußballverbandes gewählt, sagt Sportredaktor Uli Reist.
Es war eine eigenartige Szene. Wenige Minuten vor Beginn des WM-Spiels Schweiz gegen Argentinien war kurz Sepp Blatter zu sehen. Allerdings nur auf den heimischen Bildschirmen, auf den Großleinwänden im Stadion wurden jubelnde Fans gezeigt. Zu groß war in Brasilien die Angst vor erneuten Pfiffen und Buhrufen, wie zu Beginn der WM, als Sepp Blatter im Stadion ins Bild gerückt worden war. Die Kritik am FIFA-Präsidenten ist in letzter Zeit zwar immer lauter geworden, sie kommt aber in erster Linie von außerhalb der FIFA und aus Europa. Und vor allem kann sie Sepp Blatter scheinbar nichts anhaben. Wer sich ihm in den Weg stellt, wird umspielt oder zu Fall gebracht. Dabei betont Sepp Blatter immer wieder, er sei nicht in eigener Sache unterwegs. Ihm gehe es um Höheres. Und der Ausdruck Missionar stört ihn denn auch nicht.
Denn es ist eine Mission, wenn man mit dem Fußball etwas bewegen kann, was den Menschen gut tut. Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können die Welt etwas, eine bessere Zukunft der Jugend geben, wenn man eben diese 3 Komponente, Respekt, Fairplay und Disziplin, hineinbringt.
Sich ans eigene Wort zu halten, gehört da aber nicht dazu. Zu Beginn seiner 4. Amtszeit hatte Sepp Blatter versprochen, dass dies seine letzte sei. Dann, am FIFA-Kongress vor der WM in Brasilien, kündigte der 78-Jährige an, im Mai noch einmal zu kandidieren. Seine Amtszeit gehe dann zumal zu Ende, seine Mission sei aber noch nicht erfüllt, rief er in den Saal. Die Frage, was er denn die letzten 16 Jahre gemacht habe, war selten zu hören. Andere Fragen werden von außerhalb der FIFA häufiger gestellt. Zum Beispiel, ob die FIFA ausschließen könne, dass sich Offizielle bei WM oder Rechtevergaben persönlich bereichern würden. Bei Fragen nach Bestechung antwortet Sepp Blatter immer ähnlich. Also nicht.
Wir diskutieren über das Thema nicht mehr.
Derzeit wird untersucht, ob bei der WM-Vergabe an Russland und Katar alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Der Ermittler Michael Garcia wird seinen Bericht nächstens dem FIFA-Richter vorlegen. Aber es bleibt festzuhalten, bis heute ist kein Dokument und ist keine Transaktion aufgetaucht, die Sepp Blatter belasten würden. Und nie ist der Reichtum der FIFA so gewachsen wie unter der Führung von Sepp Blatter. Davon profitieren auch die FIFA-Verbände, deren Vertreter im Mai den FIFA-Präsidenten wählen. Bei der Ankündigung seiner erneuten Kandidatur hat Sepp Blatter jeden der 209 Verbände einen Bonus von $750.000 zugesichert.
Uli Reist. Gleich im ersten und vierten, mitten ihr im Leben, ist vom Tod umgeben. Michael Thali, Rechtsmediziner, Teil 5. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andrea Abbühl.
Erstmals ist Israel auch aus Libanon mit Granaten beschossen worden. Wer die Raketen abgefeuert hat, ist unklar. Berichte über Schäden und Opfer liegen nicht vor. Auch zwischen Israel und dem Gazastreifen ging der Beschuss weiter. 12 Tage Haft in einem fensterlosen Raum, der rund um die Uhr beleuchtet ist. Das ist menschenrechtswidrig und der betroffene Straftäter muss eine finanzielle Wiedergutmachung bekommen. Das hat das Bundesgericht entschieden und dem Mann pro Tag 50 Franken zugesprochen. Die portugiesische Großbank Espírito Santo hat auf Spekulationen reagiert, sie habe zu wenig Kapital. Die Bank erfülle die Anforderungen. Espírito Santo ist die zweitgrößte Bank in Portugal. Die Gerüchte über das fehlende Kapital hatten die Märkte weltweit belastet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.